D-Radio Wissen. Update.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
US-Präsident Barack Obama und sein kubanischer Kollege Raúl Castro verkünden im Dezember das Ende einer Eiszeit. 4 Monate später werden sie zum ersten Mal zusammen an einem Tisch sitzen beim Amerika-Gipfel in Panama, der heute beginnt. Die neuen Beziehungen zwischen Kuba und den USA geben dem Gipfel schon vor dem Start eine historische Bedeutung. Das ist eins unserer Themen im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Offiziell steht der 7. Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten unter dem Motto Wohlstand und Gerechtigkeit. Offiziell steht der 7. Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten unter dem Motto Wohlstand und Gerechtigkeit. Inoffiziell wird aber wohl ein Thema im Mittelpunkt stehen, die diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA.
Was hat sich bis jetzt schon getan?
Noch nicht besonders viel. Seit Januar verhandeln die USA und Kuba. Reiseerleichterungen sind in Kraft getreten und es gibt inzwischen eine Telefonverbindung. Die Kubaner spüren aber nur wenig Verbesserungen, sagt dieser Mann aus der Tourismusbranche.
Indiskutiblemente aumentado el flujo de turistas, no solo de norteamericanos.
Der Tourismus hat schon merklich angezogen, nicht nur aus den USA. Aber nach wie vor gibt es viele Probleme. Der Zugang Kubas zu Devisen und Krediten ist begrenzt, was Investitionen sehr erschwert. Das Embargo macht dringend benötigte Einfuhren schwierig und sehr teuer. All das behindert die Geschäfte.
Die Wirtschaftssanktionen sind ein großer Knackpunkt bei den Verhandlungen. Die US-Regierung hat sie zwar ein bisschen gelockert, aber das Embargo kann nur ganz aufgehoben werden, wenn der US-Kongress zustimmt. Und da gibt's viele Kritiker, unter anderem den kubastämmigen Senator Bob Menendez. Ihm macht die Menschenrechtslage auf Kuba Bauchschmerzen.
Ich habe mit kubanischen Dissidenten gesprochen und sie bekommen keine demokratischen Freiheiten. Allein 2014 hat es einer Bürgerrechtsorganisation zufolge 8.400 politisch motivierte Verhaftungen gegeben. Auch im Bereich der Wirtschaft und der Religionsfreiheit gibt es keine Fortschritte.
Eine wichtige Forderung werden die USA der Regierung in Havanna aber wohl erfüllen. Kuba soll von der Terrorliste der USA gestrichen werden. Nach Informationen aus dem US-Senat hat das Außenministerium das nach monatelanger Prüfung empfohlen. Es wäre ein Zeichen, dass die USA es wirklich ernst meinen mit ihrer neuen Kuba-Politik.
Warum spielt das Verhältnis zwischen Kuba und den USA auch für den Rest von Amerika eine so große Rolle?
Die USA sind die größte Wirtschaftsmacht auf dem amerikanischen Kontinent und haben deswegen viel Einfluss. Sie spalten aber auch. Neben mehreren US-freundlichen Regierungen gibt es einen Block von 12 Staaten, die traditionell erklärte Gegner sind, darunter die Linksregierung von Ecuador, Bolivien und Venezuela. Ein wichtiger Grund dafür war bisher immer das Verhältnis der USA zum sozialistischen Kuba. Das nimmt jetzt zum ersten Mal auch am Amerika-Gipfel teil, möglich gemacht vor allem durch den Kurswechsel der Regierung in Washington. Allerdings bedeutet die neue US-Politik nicht automatisch, dass sich auch die Beziehungen zu den anderen Staaten bessern. Gerade Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat vor dem Beginn des Amerika-Gipfels nochmal ordentlich Front gegen die USA gemacht.
Wenn man eins in Panama sehen wird, ist es das andere Amerika. Ich komme nicht auf Knien gekrochen. Wir werden unsere Souveränität nicht aufgeben, trotz der Marionetten der Yankees. Wir fordern die Nichteinmischung in die Angelegenheiten Venezuelas.
Einmischung in die Angelegenheiten Venezuelas. Damit meint Maduro Sanktionen der USA gegen hochrangige Regierungsbeamte. Als Strafe dafür, wie die Regierung von Venezuela gegen die Opposition im Land vorgeht.
Welche Themen beschäftigen Amerika sonst noch?
Es gibt genug Probleme, über die die 35 Teilnehmerstaaten des Gipfels reden können. Zum Beispiel über Drogen, über die vielen Kinder und Jugendlichen, die seit dem letzten Jahr illegal über die Grenze in die USA kommen, über die extrem hohen Mordraten in Honduras und El Salvador und nicht zuletzt auch über die Wirtschaft. In Brasilien, einem der größten Staaten des Kontinents, wächst die zum Beispiel kaum noch.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die USA könnten Kuba von ihrer Terrorliste nehmen. Im Netz finden das viele gut, aber in den Kommentaren steckt auch viel Skepsis. Auf tagesschau.de schreibt Agent Lemon zum Beispiel: Ein guter Ansatz. Nur bleibt fragwürdig, wie und aus welchem Grund dieser plötzliche Sinneswandel zustande kam. Versucht man hier einen Keil in die Beziehungen Kubas zu anderen südamerikanischen Staaten zu treiben? Eine selbstlose, freundschaftliche Umarmung Kubas kaufe ich den USA nach so vielen Jahren einfach nicht ab. Sasquatch schreibt: Alle Politiker, die das Denken noch nicht ganz verlernt haben, wissen, dass das Embargo ein totaler Irrsinn ist. Aber seit 1996 hat kein Präsident mehr eine Wahl ohne die Stimmen von Florida gewonnen. Die Exilkubaner dort bei Laune zu halten, war in den letzten 20 Jahren wichtiger für den präsidialen Machterhalt als außenpolitische Vernunft. In den USA, wo es ja viele Exilkubaner gibt, wird das Thema extrem kontrovers diskutiert. Auf der Seite der Washington Post schreibt Corey D., was für ein Witz. Der größte Produzent von Terror und Terroristen, ein Land, das 3 Millionen Vietnamesen umgebracht hat, das ein Programm zum systematischen Sturz von Regierungen unterhält und so weiter. Dieses Land entfernt Kuba, das kleine Kuba, von einer Liste von Terrorunterstützern. Absolut widerlich. Strategies Inter meint dagegen, nach 23 Jahren lassen die USA ihre Behauptung, dass Kuba Terrorismus finanziert, fallen. Was das bedeutet? Es bedeutet eine weitere absolute Niederlage, die man zu den Niederlagen dieser Regierung dazurechnen muss. Der IS kann sich freuen. Er wird auch bald von der Liste gestrichen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Lage im Flüchtlingslager Yarmouk in Syrien ist laut Beobachtern schrecklich. Die Hilfsorganisation Medical International fordert einen sofortigen Zugang zu dem Lager. Die Versorgung dort soll katastrophal sein. Über die Lage berichtet unsere Korrespondentin Sabine Rossi.
Die Menschen in Yarmouk sind gefangen zwischen zwei Fronten. Den Truppen von Präsident Assad und den Extremisten des selbsternannten Islamischen Staats. Vor einer Woche sind IS-Kämpfer in den Stadtteil eingedrungen. Inzwischen kontrollieren sie weite Teile. Augenzeugen berichten von Scharfschützen in den Straßen. Die Menschen in Yarmouk können ihre Häuser nicht mehr verlassen. Viele von ihnen haben schon seit Monaten kaum Wasser und Lebensmittel. Die Armee von Präsident Assad hat Yarmouk vor knapp 2 Jahren systematisch abgeriegelt. Seitdem können Hilfsorganisationen nur unregelmäßig und in geringem Umfang Medikamente, Essen und Wasser nach Yarmouk bringen.
Die syrische Regierung hat sich mit einigen palästinensischen Gruppen zwar darauf verständigt, den IS militärisch aus Yarmouk zu vertreiben, konkrete Zusagen der Regierung gibt es aber nicht. Die Palästinenserorganisation PLO will sich nicht an einem Kampf beteiligen. Das Bundesinnenministerium hat dazu aufgerufen, auch privat im Netz besser auf die eigenen Daten aufzupassen. Damit reagiert das Haus auf den Hackerangriff auf den französischen Sender TV5 Monde. Ein Sprecher sagte, dass IT-Sicherheit keine rein staatliche Aufgabe ist. Jeder müsse eine eventuell vorhandene digitale Sorglosigkeit zu den Akten legen. Ende Februar hatte die Polizei in Bremen einen großen Antiterror-Einsatz durchgeführt. Danach gab es Kritik, unter anderem wegen Pannen bei der Überwachung. Mehrere Stunden hatte die nämlich gar nicht stattgefunden. Ein Sonderermittler hat der Bremer Polizei jetzt strukturelle Schwächen vorgeworfen. Die Fehler seien entstanden, weil Absprachen und Kontrollen gefehlt hätten. Der Bremer Innensenator Ulrich Meurer und Polizeipräsident Lutz Müller wollen jetzt die Organisation ihrer Polizei verändern. Die EU-Kommission schaut sich den Taximarkt in Deutschland an. Es geht darum, wie sich die Geschäfte des US-Fahrdienstvermittlers Uber auf traditionelle Taxis auswirken. Uber hatte sich bei der EU über Deutschland beschwert. Der Dienst darf hier keine Fahrten vermitteln, wenn seine Fahrer keine Taxilizenz haben. Ein Sprecher der EU-Kommission hat bestätigt, dass die Beschwerde jetzt analysiert wird.
Les plaintes sont en train d'être examinées. C'est un processus qui nécessite un peu de temps et de concentration.
Weil das Problem kompliziert ist, brauche die Analyse noch einige Zeit, sagt der Sprecher.
Was noch wichtig wird.
70 Jahre ist es morgen her, dass amerikanische Truppen das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe von Weimar befreit haben. Buchenwald war in erster Linie ein Arbeitslager für die Rüstungsindustrie. Die Lebensbedingungen für die Häftlinge waren katastrophal. Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose überlebten viele nicht. Einer, der es trotzdem schaffte, erinnert sich.
Im Konzentrationslager EBC, das war Todesurteil. Es gab keine Medikamente. Da hatten die Leute sofort getötet.
Mehr als 50.000 Menschen wurden in Buchenwald getötet. Die Stadt Weimar gedenkt der Befreiung mit einem Festakt am Sonntag.
Und sonst in der Welt?
Pakistan hat den mutmaßlichen Drahtzieher der Mumbai-Attentate freigelassen. Bei der Anschlagsserie auf die indische Hafenmetropole wurden 2008 166 Menschen getötet. Die Terroristen werden der militanten pakistanischen Gruppe Lashkar-e-Taiba zugerechnet. Deren militärischer Chef sitzt wegen der Mumbai-Attentate seit 6 Jahren in Haft. Jetzt konnte er das Gefängnis gegen Kaution verlassen. Indien hat auf die Freilassung verärgert reagiert. Die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen den beiden Atommächten hatten sich durch die Anschläge noch einmal verschlechtert. Fernsehen zur Abschreckung, darauf setzt jetzt offenbar Australien. Der Sender ABC berichtet, dass die Regierung ein Fernsehdrama in Auftrag gegeben hat, um Asylsuchende von der Einreise abzuhalten. Umgerechnet soll das Projekt 2,8 Millionen Euro kosten. Der Film wird aus Steuermitteln finanziert. Thema ist vor allem die illegale Einwanderung auf Booten. Der Film soll noch dieses Jahr in Ländern wie Syrien, Irak oder Afghanistan ausgestrahlt werden. ABC zitiert eine Sprecherin der Produktionsfirma mit den Worten, das Drama solle Menschen vor Haft, Enttäuschung und sogar dem Tod retten. Der Vorsitzende des australischen Flüchtlingsrates bezweifelt das. Er meint, dass die Regierung nicht versteht, warum Menschen auf der Flucht sind, wenn sie denkt, dass ein TV-Drama eine Abschreckung sein kann. Das Parlament in Serbien hat offiziell den Weg freigemacht für ein umstrittenes Luxusviertel in der Hauptstadt Belgrad. Die Abgeordneten stimmten mit der Mehrheit der Regierungsparteien für das 3-Milliarden-Projekt. Ein Bauunternehmer aus Abu Dhabi plant Luxuswohnungen und Wolkenkratzer entlang des Sava-Flusses. Die serbische Regierung will Belgrad so wirtschaftlich und touristisch interessanter machen. Kritik kommt nicht nur aus der Bevölkerung, weil alte Gebäude abgerissen werden müssen, sondern auch von Experten. Juristen halten das neue Gesetz für verfassungswidrig, weil es alle bestehenden Vorschriften außer Kraft setzt.
Wissensnachrichten.
2 Wochen ist es jetzt her, dass die Maschine von Germanwings abgestürzt ist. Mittlerweile ist das Thema wieder etwas in den Hintergrund gerückt, aber in den ersten Tagen war das Netz voll mit Nachrichten und gleichzeitig wurde heftig darüber diskutiert, ob es okay ist, den Namen und das Foto des Co-Piloten zu veröffentlichen. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten ist da und hat eine Untersuchung mitgebracht, die sich genau damit beschäftigt, nämlich was da eigentlich im Netz los war und ob die Kritik an den Medien gerechtfertigt war.
Ja, das Munich Digital Institute hat das Netz analysiert und das Ergebnis ist, in etwa jedem zweiten Post auf Facebook-Seiten von Zeitungen wurde die Medienberichterstattung kritisiert. Hauptkritik war ja, dass die Medien den vollen Namen und das Foto des Co-Piloten veröffentlicht haben und dass sie sensationsgeil sind und die Privatsphäre der Familie des Täters verletzen. Aber die neue Untersuchung zeigt, dass dieser Vorwurf ziemlich scheinheilig ist.
Scheinheilig? Warum?
Die Wissenschaftler haben auch untersucht, nach welchen Schlagworten die Internetnutzer nach dem Unglück gegoogelt haben. Erstmal haben sie natürlich Germanwings oder Absturz eingegeben. Aber sobald dann der Name öffentlich war, haben sich die Internetnutzer total darauf fixiert. Da wurde 2,5 Mal häufiger der Name gegoogelt als Germanwings oder Absturz. Also die Person war dann viel interessanter als das Ereignis. Und die Leute haben dann auch angefangen, das Facebook-Profil des Co-Piloten aufzurufen zum Beispiel. Und das ist dann natürlich schon Widerspruch. Einerseits wirft man den Medien vor, dass sie Infos über den Täter veröffentlichen. Andererseits interessieren sich dann doch eben viele für sein Privatleben.
Das nächste Thema betrifft vor allem Männer, die mit schütterem Haar zu kämpfen haben. Wissenschaftler aus Kalifornien haben eine Studie veröffentlicht, die den Männern vielleicht in Zukunft helfen könnte. Allerdings ist deren Methode, das Haarwachstum anzuregen, ziemlich rabiat. Damit neue Haare nachwachsen, muss man die eigenen nämlich erstmal rausreißen. Meinen die Forscher das ernst?
Also erstmal vorneweg, die Forscher haben ihre Versuche nicht am Menschen durchgeführt, sondern an Mäusen. Das heißt, ob es dann auch beim Menschen funktionieren könnte, ist noch lange nicht gesagt. Aber das ist natürlich schon das Ziel der Forscher. Also es geht schon darum, wie findet man eine Methode, dass beim Menschen Haare besser wachsen. Bei den Mäusen haben sie festgestellt, wenn man bei denen auf einer kleinen Stelle alle Haare ausreißt, dann wachsen viel mehr nach, als man ausgerissen hat.
Und was glauben die Forscher, warum das so ist?
Also sie vermuten, wenn ein Haar ausgerissen wird, wird ein chemisches Stresssignal ausgesendet. Also der Körper merkt, hier stimmt was nicht. Dann werden Immunzellen dazu gebracht, dass sie zu der entzündeten Stelle hinkommen. Dort geben sie Botenstoffe ab und der regt dann an der verletzten Stelle das Haarwachstum an. Und bei einer großen Entzündung funktioniert dieses Anregen dann offensichtlich noch stärker.
Wäre auf jeden Fall eine ziemlich rabiate Angelegenheit. Du hast noch eine interessante Meldung mitgebracht. Fluggesellschaften, die haben Stress mit den ganzen toten Fliegen und dem Fliegenschiss, der an den Flügeln von den Flugzeugen klebt.
Genau, ein Flugzeug fliegt laut Weltraumbehörde NASA nicht mehr so gut durch die Luft, wenn da Insekten dran pappen. Dann gibt es mehr Luftwiderstand. Und deswegen entwickelt die NASA jetzt zusammen mit dem Flugzeughersteller Boeing verschiedene Mittel, die die Flügel von Flugzeugen imprägnieren sollen, sodass die Insekten dann so schön am Flügel vorbeirutschen.
Womit sich Fluggesellschaften so alles befassen müssen. Danke an Katrin für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend können wir noch letzte Sonnenstrahlen genießen. Heute Nacht ziehen dann von Südwesten her Wolken auf und es kann regnen.
Die Temperaturen gehen zurück auf 11 bis 2 Grad. Morgen ist es nur noch im Osten länger sonnig. Im Rest zieht es sich immer mehr zu. Es gibt Schauer und Gewitter. Es bleibt aber warm, vor allem im Osten mit maximal 21 Grad. Im äußersten Südwesten sind bei Regen nur noch 11 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.